Mit welchen Werkzeugen arbeitet der Musikproduzent Florian Arndt, der schon für Helene Fischer, Söhne Mannheims und Thomas Anders gearbeitet hat? Und wie ist sein Werdegang? Herzlich willkommen zu Tims Soundcast. Ich bin Tim Heinrich. Das Interview gibt es auch auf YouTube. Und wenn du den Newsletter abonnierst, erhältst du die YouTube-Links und weiteren Content. Die Links findest du in den Shownotes. Was sind die Tools, mit denen du arbeitest? Also sprich in DAWs. Vielleicht haben wir noch so ein paar Special-Plugins.
Also die Haupt-DAW ist Logic. Dann nutze ich Ableton Live. Das nutze ich aber eher so als Sampler. Mhm. Im Rewire-Modus mit Logic zusammen. Und dann natürlich Pro Tools für Aufnahmen editieren, Multispur-Aufnahmen editieren. Das ist das, was ich tue. Plugins. Ich finde das Thema furchtbar langweilig, ehrlich gesagt. aber das sind jetzt keine großen Geheimnisse. Slate, Waves, UAD, Isotope. Was nutze ich noch täglich? Keilwert Audio, also die Vengeance Producer Suite Sachen benutze ich viel für die Dance- und Pop-Geschichten. Ja, das ist so das, was ich täglich einsetze.
Mhm. Wie bist du jetzt eigentlich dahin gekommen?
Meine Mama hat mich zur musikalischen Früherziehung geschleppt und dann habe ich da angefangen, auf dem Glockenspiel und Xylophon diese ganzen Mellets rumzudödeln. Und dann habe ich irgendwann einfach Unterricht bekommen. Keyboard-Unterricht, Klavierunterricht. Ich habe mit 9 dann wieder, also ich war 6 in der musikalischen Früherziehung, mit 9 ging es dann weiter, Tasteninstrumente lernen. Und dann hat sich recht schnell rausgestellt, dass meine Begeisterung für kreativ sein mit Musik, mir selbst Ausdruck zu verschaffen, größer ist als zu saufen und zu rauchen.
Hat ja auch extrem Geld gespart wahrscheinlich.
Extrem, ja. Genau. Tut's heute immer noch. Ich bin ja auch eigentlich viel älter, als ich aussehe.
Ja, okay.
Genau. Und dann war für mich recht schnell klar, ich möchte eigentlich nicht irgendwie so ein Standardberuf machen, wo ich 8 Stunden am Tag das mache, was jemand anders zu mir sagt, was nichts mit mir persönlich zu tun hat. Und dann war mir klar, dass mein Lieblingswunsch halt der des Musikers ist. Und ich wusste halt nicht, wie das gehen soll. Also ich habe dann einfach innerhalb der Musikschule, wo ich Unterricht bekommen habe, so Fortbildung bekommen, habe dann selber angefangen, da zu unterrichten, habe dann immer mehr so diese Leute kennengelernt innerhalb dieser Musikschulszene und habe dann irgendwann so die Tür aufgehalten bekommen zum Studium. Also die haben mich dann für ein Studium vorbereitet und haben gesagt, hier ist ein Studiengang, der passt zu dem, was du dir wünschst, was du machen willst, das wäre ganz toll. Wir helfen dir und dann machst du da einfach mal was. Und das habe ich dann versucht, meinen Eltern zu erklären. Das war jetzt nicht so leicht. Und dann habe ich einfach Keyboards und Musikproduktion studiert in Münster. Und ab da hat sich dann alles so ein bisschen weiter verselbstständigt. Ich habe dann einfach mehr Leute um mich herum gehabt. Also mehr ist Quatsch, weil du weißt, wie es war. Wir waren 4 Leute im Studiengang.
Ja.
Zur Hochzeit.
Ja.
Das war ja ein sehr junger Studiengang. Ne? Das hat mir extrem gut getan. Einfach diese Menschen um mich herum zu haben, wie dich, wie den Marcel Brell, die genauso einfach eine Fackel waren für die Sache und eigentlich nur diese eine Sache im Kopf hatten. Und das hat auch extrem dafür gesorgt, dass ich herausgefordert wurde. Also ihr wart einfach alle viel besser als ich und ich wollte da irgendwie herankommen, ich wollte da irgendwie mitspielen. Ne? Weil die Frage war ja, wie kommt man denn jetzt dahin, wo ich jetzt bin?
Ja.
Und das ist es halt. Also ich habe euch alle so ein bisschen bewundert für das, was ihr schon konntet. Ich habe ich nicht mitgebracht, das musste ich mir jetzt halt erarbeiten so über die Jahre. Und man merkt jetzt vielleicht so ein bisschen, das war alles nicht zielgerichtet, ne? Dieser Punkt, wo ich jetzt bin. Es war nur der Wunsch, aber ich hatte keinen Plan, wie komme ich da hin. Mir war nur klar, wenn ich Musik machen will, muss ich der Welt das auch zeigen und zwar durch Entscheidung. Also es gibt bestimmt Leute, die sind genauso begeistert wie du und ich für diese Sache Musik. Aber die zeigen der Welt nicht ihren Willen, nicht ihre Bereitschaft, das zu tun. Die haben nicht die Bereitschaft, das zu tun, was jetzt notwendig ist für den nächsten Schritt. Und mein Leben hat mich immer in die Hand genommen und genau das mit mir gemacht. Also dieses Studium Ich hätte jetzt auch einfach sagen können, ja, nee, ich mache jetzt doch, keine Ahnung. Mir fällt gar nichts anderes ein, was mir überhaupt liegen würde. Aber es hat von mir halt gefordert, dass ich aus meinem geliebten Norden weggehe, meinen Lebensmittelpunkt verschiebe. Das Studieren, das war eigentlich sowieso alles nichts für mich. Also ich komme jetzt auch nicht so aus dem Familienkreis, wo das normal war. Und ich hatte da so schon Sorge vor. Aber es war halt notwendig für das, was ich machen wollte. Und immer wenn ich das gemacht habe, also Möglichkeiten einfach ganz mutig ergriffen habe, dann hat sich mein Ziel einfach mehr manifestiert. Ich bin immer einen Schritt näher dahin gekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Mhm. Und das ist auch das, was ich eigentlich jedem nur sagen kann. Also Leidenschaft alleine ist einfach nichts. Ich kann total leidenschaftlich Musik machen und Musik ganz toll finden und das ist meine große Liebe und so. Aber das ist es halt nicht. Was es halt wirklich ist, ist der Welt zu sagen, ich bin jetzt hier, gib mir eine Möglichkeit, ich ergreife die. Mit allem, was mir zur Verfügung steht, grätsche ich da voll rein.
Da habe ich schon gemerkt, dass du damals komplett in diese Dance-Richtung gegangen bist. Mhm. Dann hast du auch, glaube ich, ziemlich schnell angefangen aufzulegen, ne?
Ja, das war somit das Erste, was ich dann an die Hand, was man mir nahegelegt hat. Wenn du Dance produzieren willst, dann musst du halt auch DJ sein. Mhm. So hast du sonst überhaupt gar keine Ahnung von dem, was du da tust. Und da habe ich dann eigentlich das erste Mal so wirklich arrangieren gelernt. Also wir hatten das Fach ja auch im Studium, aber der Vorteil am DJ-Sein ist, dass du halt sofort ein Feedback vom Publikum hast. Also die gehen halt an die Bar oder nach Hause und bleiben nicht auf der Tanzfläche. Und dann weißt du, dass das, was du da gemacht hast, halt Blödsinn ist.
Und dann kannst du deine eigenen Tracks auch ausprobieren.
So sieht's aus, genau. Du hast immer den direkten Draht zum Publikum oder halt nicht, wenn die Musik das halt nicht hergibt.
Hast du da schon mal das gehabt, du hast irgendwas abgespielt und eine Stelle hat echt überhaupt nicht funktioniert? Oder war das so, dass du gesagt hast, okay, ich muss nur ein paar Stellschrauben noch drehen, damit es noch ein Ticken geiler ist?
Sowohl als auch. Also man sammelt ja Erfahrung, ne? Also es gibt ja einfach so dieses Expertise-Modell, dass du halt jemand, der jetzt irgendwie etwas 10 Jahre macht, der wird wahrscheinlich auch, wenn jemand anderes das gerade 2 Jahre macht, immer 8 Jahre voraus sein. Mhm. So ist das dann irgendwann auch. Also du sammelst einfach diese Erfahrung und wenn du dranbleibst am Publikum, weißt du genau, diese Schraube so im Studio stellen, das sorgt dafür, dass ich abends den und den Effekt habe. Und genau andersrum ist es auch so. Du in völliger Selbstüberheblichkeit im Studio mich selber abgefeiert und dann abends festgestellt, dass es einfach keinen interessiert hat. Oder noch schlimmer.
Ja.
Es hat halt DJ Moses gemacht und die Tanzfläche ohne geteilt.
Wie ist dann diese Regel gekommen, auf einmal ja in die Popmusik und da Schlager und da Helene Fischer und da ein bisschen Orchester und da Modern Talking?
Also mit Alex war das so, dass ich deutschsprachige Dancemusik produziert habe, wo er gedacht hat, das ist geil gemacht, aber nicht zu Ende gedacht. Und dann hat er angefangen, mit mir zusammenzuarbeiten, weil er gerne wollte, dass die Sachen so klingen, von der Anmutung her. Mhm. Er wollte das für ein paar Produktionen einfach haben und hat dann halt einfach seinen Verleger gefragt, wer hat diesen Song produziert und stellt mal bitte Kontakt her. Und das war 2011. Und dann haben wir uns im Studio getroffen und ein paar Sachen zusammen gemacht. Und das war dann auch erstmal nicht so von Erfolg gekrönt, tatsächlich. Das war auch eine andere Zeit in meinem Leben. Die war so ein bisschen selbstfinderisch so. Ich wusste gar nicht, wo ich sein will, wo ich sein muss. Ich war in Hamburg, wollte dann aber nach Berlin. Dann bin ich nach Berlin gegangen. Dann haben wir uns so aus den Augen verloren. Und mit der Musik ist erstmal nicht so viel passiert dann tatsächlich. Und ein paar Jahre später habe ich ihn dann auf so einem Festival wieder getroffen, hinter der Bühne, und habe ihn halt wieder angequatscht. Und ja, da kam es dann zustande, dass wir uns dann nochmal in Hamburg getroffen hatten. Und seitdem haben wir so eine ganz gute Partnerschaft. Ich arbeite echt gerne mit ihm. Das ist super entspanntes Arbeiten. Und es ist vor allen Dingen toll, wenn du dann so als Elfjähriger halt U96 das Album gehört hast und das Boot das erste Techno-Lied war, das du kanntest, dann halt mit dem Typen, der es in Europa radiotauglich gemacht hat, zu arbeiten. Das war einfach geil. So, und dieser Moment, wo dann klar war, ey, irgendwie kennst du den ja schon länger als jetzt diese, ja. also musikalisch sein Schaffen schon länger. Und auch ein geiles Gefühl ist dann halt einfach, dass ich so nicht nur Alex, sondern auch andere Leute, mit denen ich gearbeitet habe, es immer geschafft habe, irgendwie diese Leute, die ich so bewundert habe, mit denen saß ich irgendwann mal immer im Studio. Mhm. Und das fühlt sich irgendwie witzig an. Das ist so, so komisch. Also es ist so, als ob du einen Comic liest und dann kommt dein Comicheld auf einmal vorbei und zieht das Kostüm aus und ist halt so ein ganz normaler Typ wie du und ich und begibt sich voll auf deine Augenhöhe. Und das ist sowieso etwas, was ich gemerkt habe, was diese ganzen erfolgreichen, tollen Leute auszeichnet. Die gehen immer auf deine Augenhöhe. Die sind eigentlich nie über dich drüber. Die müssen sich nicht aufblasen. Ja, das haben die alle gemein. Und das hat mich sehr geprägt. Also es hat mich beeinflusst, weil ich mich auch so die Zeit davor extrem wichtig genommen habe. Ganz, ganz, ich war ganz groß und aufgeblasen und hatte ganz viel Angst davor, man könnte mich entlarven und meine Defizite und so weiter. Und das, ja, habe ich Gott sei Dank nicht mehr, dank dem Schlager und der Popmusik.
Die Helene, kann man sagen, okay, wie ist das passiert? Aber ich weiß, die Helene wurde auch von Alex Christensen produziert.
Mhm. Eine Zeit lang, ja, für ein Projekt.
Genau. Und da hast du auch, glaube ich, noch ziemlich viel Editing gemacht. Und hast du da auch arrangiert oder was hast du noch alles gemacht?
Nee, da habe ich nicht arrangiert. Da bin ich überhaupt gar nicht von Anfang an im Produktionsprozess beteiligt gewesen. Ich habe vor allen Dingen dann für das Weihnachtskonzert das Mixing gemacht. Und das Editing hat da halt auch wieder der Peter Könemann übernommen, der auch mit Alex hauptsächlich die Albumproduktion gemacht hat. Mhm. Ja. Und arrangiert habe ich da nicht, weil das einfach so, das hat so Ausmaße, so ein Orchesterprojekt mit Helene Fischer, dass da halt wirklich nur Leute arrangiert haben, die auch ein Nummer 1 Hit hatten oder einen Grammy im Regal stehen haben. Und da passt jetzt so ein Florian Arndt nicht so hin.
Ja, noch nicht.
Noch nicht, ja, okay. Warten wir noch mal 15, 20 Jahre dann vielleicht. Ja.
Das war der zweite von 8 Teilen. In der nächsten Folge mit Florian Arndt geht es um das Mastering. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, schreib an soundcast@sound.de. Den Link findest du in den Shownotes.